Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christiane Florin. Guten Morgen. Jung, divers, katholisch, das hört sich nach einem spannungsvollen Dreiklang an. Denn in der katholischen Lehre gibt es entweder männlich oder weiblich nichts anderes. Mara Klein ist jung, divers und katholisch, sogar katholisch engagiert auf dem synodalen Weg. Über ihre Erfahrungen, über Diskriminierung, Sünde und Hoffnung haben wir miteinander gesprochen. Vor etwa einem Jahr traf sich zum ersten Mal die Vollversammlung des Synodalen Wegs. 230 Menschen, Geweihte und Nichtgeweihte, diskutierten über die Zukunft der katholischen Kirche in Deutschland. Der Synodale Weg ist ein mehrjähriger Prozess, eine organisierte Debatte zwischen Bischöfen und Laien. Schaut man in die Geschlechterstatistik des Plenums, dann steht da 159 Männer, 70 Frauen, eine diverse Person. Diese eine diverse Person ist Mara Klein, Jahrgang 1996, Lehramtsstudentin für die Fächer Katholische Religion und Englisch. Was Mara Klein vor einem Jahr im Plenum sagte, ließ aufhorchen. Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hatte gerade erklärt, dass er sich in der Reformversammlung unwohl fühle als konservativer Gottesmann. Da nahm Mara Klein erkennbar allen Mut zusammen, ging ans Mikrofon und erklärte das eigene Unwohlsein. Und zwar so.
Bischof Voderholzer hat vorhin gesagt, er würde sich unwohl fühlen. Ich möchte betonen, ich hoffe doch, dass wir uns unwohl fühlen. Wir haben einen Grund dazu. Ich fühle mich sehr unwohl, hier zu stehen. Als Nicht-Mann, als nicht-heterosexuelle Person, als nicht-mal binäre Person, als junger Mensch in dieser Kirche fühle ich mich unwohl, hier zu stehen. Und zu wissen, dass um mich herum die gesamte Struktur, die Ergebnisse, die die MHS-Studie nur noch mal betont hat, verursacht, versammelt ist. Ich bin auch gegen eine Polarisierung in Kleriker und Laien, aber ich möchte betonen, wir haben es hier mit einer massiven strukturellen Sünde zu tun. Zeigen Sie, dass Sie da ausbrechen können. Ich stehe trotzdem hier und es fällt mir schwer, weil ich dran glaube, dass wir daraus ausbrechen können.
Mara Klein sprach von einer massiven strukturellen Sünde. An anderer Stelle nannte sie die katholische Kirche einen Verein der Täter. In wenigen Tagen steht die nächste Etappe auf dem synodalen Weg an. Corona-kompatibel digital treffen sich die verschiedenen Foren. Gerade ist ein Buch erschienen, der synodale Weg, letzte Chance, heißt das, mit Fragezeichen. Vor dieser Sendung habe ich mit Mara Klein gesprochen und mein erstes Fragezeichen war, warum sind Sie trotz des Unwohlseins noch immer dabei?
Für mich ist es an der Stelle einfach ein Bleiben und Kämpfen dafür, dass was anders wird oder bleiben, mich selbst aufgeben oder eben gehen und ich selbst sein können außerhalb der katholischen Kirche.
Das heißt, Sie sehen im Moment noch mehr Chancen innerhalb der katholischen Kirche als außerhalb?
Ich möchte innerhalb der katholischen Kirche noch die Chance sehen, dass wir zu einem Punkt kommen, an dem ich mich persönlich und alle anderen Menschen, die jetzt gerade noch diskriminiert werden, sich wohl fühlen und ihren Glauben ausleben können.
Sie benutzen das Wort diskriminiert. Jemand wie Sie, divers, ist in der katholischen Lehre nicht vorgesehen. Laut Lehramt gibt es Mann und Frau, zwei Geschlechter, die einander ergänzen, heißt es immer so schön. Nicht Frau, nicht Mann, das gibt es nicht. Wie kommen Sie damit klar, dass mit Ihnen nach offizieller römisch-katholischer Auffassung etwas nicht in Ordnung ist?
Ich nehme es teilweise auch ein bisschen mit Humor. Ich denke, das muss man an der Stelle. Es ist eine sehr engstirnige Weltsicht, in der es nur Mann und Frau gibt und nur Mann und Frau, die aufeinander verwiesen sind. Ich weiß aus meinem sehr tiefen Glauben heraus, dass es für Gott keine Rolle spielt oder besser gesagt, dass Gott mich genauso positiv annimmt, wie ich bin. Und das erwarte ich auch von der katholischen Kirche, ehrlich gesagt.
Wie bekommen Sie das zu spüren, diese Diskriminierung, von der Sie vorhin gesprochen haben?
Man könnte sagen, in kleinen Dingen, aber es sind im Großen dann doch Strukturen, wo man sich denkt, okay, gut, ja, stimmt, das geht nicht, zum Beispiel. Also ich hatte als Kind schon oder als Jugendliche den starken Wunsch, ins Priesterseminar zu gehen. Das geht ja schon für Frauen nicht. Das geht für Menschen, die nicht heterosexuell sind, nicht. Und dann hört man immer, ja, Weiheamt für Frauen öffnen. Und ich denke, selbst wenn das Weiheamt für Frauen geöffnet wird, bin ich immer noch ausgeklammert. Also es ist eine interessante Vielfältigkeit von Stufen der Diskriminierung da an der Stelle.
Erleben Sie diese Diskriminierung im kirchlichen Alltag, jetzt mal abgesehen von der Möglichkeit, nicht ins Priesterseminar gehen zu können?
Die Diskriminierung ist natürlich, so wie auch außerhalb der Kirche, sehr viel in der Sprache. Also es wird sehr viel einfach ausgeklammert, oder was heißt ausgeklammert, nicht anerkannt sprachlich, dass es diese Möglichkeiten gibt. Diese Möglichkeit, die über ein binäres Geschlechtersystem hinausgeht. Das ist natürlich auch in Texten der Fall. Das muss natürlich überall der Fall sein, wo Geschlechtlichkeit immer auf Mann und Frau ausgerichtet ist.
Ich spreche jetzt immer Ihren vollen Namen. Ich sage Mara Klein statt er oder sie. Wie hätten Sie es gern?
Genau so. Also ich hätte eigentlich gern, dass es dafür eine schönere Lösung in der deutschen Sprache gäbe. Es ist zunehmend auffällig auch für mich, je mehr ich mich wohlfühle mit meiner Identität, umso mehr fällt mir auf, dass für jede Kleinigkeit gefragt wird, Mann oder Frau. Also überall, selbst wenn man Essen bestellt, wird gefragt, Mann oder Frau zum Ankreuzen und natürlich eben auch auf der Taufurkunde etc., ähnliche Dokumente. Das wird immer wieder gefragt und es führt immer wieder dazu, dass ich da eine Auswahl treffen muss oder dass ich falsch angesprochen werde. Ich wünschte, dafür gäbe es eine bessere Lösung in der deutschen Sprache insgesamt. Aber sonst bevorzuge ich meinen Namen. Sorry.
Sie studieren katholische Theologie. Sie befassen sich mit dem Lehramt. Sie bekommen ja sicher auch mit, dass all die theologischen Diskussionen, die seit 30 Jahren geführt werden, beim Lehramt nur sehr verzögert oder gar nicht ankommen. Worauf hoffen Sie theologisch, lehramtlich, was die diversen Menschen betrifft?
Ich denke, da ist die Antwort komplex. Also das würde ich nicht nur eingrenzen auf Menschen, die wie ich nicht binär sind, sondern ich würde sagen, was ich vom Lehramt erwarte, ist eigentlich eine Reform des Menschenbild betreffend, weil darum geht es letztendlich, dass wir in der katholischen Kirche vom Lehramt her immer noch eine Würdevorstellung haben, die auf die Zweigeschlechtlichkeit ausgerichtet ist, dass wir immer noch mit dieser Ansicht quasi im Mittelalter verankert sind und davor. Und ich würde mir vom Lehramt her wünschen, dass das überdacht wird, auf Grundlage einer echten Nächstenliebe sozusagen, eine Liebe der Menschen, den Menschen gegenüber und einer Chancengleichheit, einer Gleichberechtigung, die sich daraus ergeben würde.
So komplex ist es eigentlich nicht. Das bedeutet, die lehramtliche Auffassung, die lehramtliche Meinung müsste grundlegend geändert werden. Denn auf der Geschlechterordnung basiert ja in der katholischen Kirche sehr viel, um nicht zu sagen die gesamte Kirchenordnung. Ist der synodale Weg da ein passendes Forum?
Das ist eine interessante Frage. Der synodale Weg ist, finde ich, schon ein Forum, um zu zeigen, das sollte Thema sein. Das ist die Grundlage, über die wir reden, wenn wir sagen, wir müssen Strukturen verändern, unter anderem, weil, wie Sie richtig sagen, das ganze oder fast das ganze System katholische Kirche hängt da dran. Ohne dass Geschlecht und Geschlechtlichkeit tatsächlich Teil des Glaubensbekenntnisses sind, also die Grundfesten werden da nicht angerüttet eigentlich, aber das ganze System, das patriarchisch ausgerichtete System, baut auf diesem Geschlechterunterschied und baut auf der Zweigeschlechtlichkeit. Der synodale Weg kann, finde ich, anstoßen, kann zeigen den Menschen, es gibt ein ganz großes Forum, was sagt, so kann es nicht weitergehen. Und hoffentlich dann auch in Rom anzeigen, so kann es nicht weitergehen.
Ein Forum, das erst sehr spät in den synodalen Weg hineingekommen ist, ist das Forum Frauen in Diensten und Ämtern der Kirche. Fühlen Sie sich da mitgemeint?
Ich denke, von der Ausgangslage her bin ich nicht mitgemeint.
Aber ich hoffe und ich mache auch, wo ich kann, laut gegenüber den anderen Synodalen und vor allem den Forenmitgliedern, dass sie klar definieren, wen meinen sie mit Frauen. Also meinen sie nur Cis-Frauen, die heterosexuell sind, passend zu der Regel, dass nur Cis-Männer, die heterosexuell sind, Priester werden können jetzt gerade? Oder ist da mehr gemeint, ist da mehr mitgedacht im Sinne von Nicht-Männer, im Sinne von alle die, die bisher nicht konnten und nicht durften? Das würde mich freuen, wenn wir dazu kommen, das wirklich auch so aufzuschreiben, damit da kein Interpretationsspielraum für eine eingeschränktere Sicht da ist.
Und wenn Sie das fragen, wenn Sie das sagen, wie sind die Reaktionen unter den anderen Forumsmitgliedern?
Ich denke, da gibt es gemischte Reaktionen, sehr viel Zustimmung, aber eben auch sehr viel Sprachunfähigkeit noch. Das sind Wörter und Begriffe, die sind noch nicht sehr lange in unserem Sprachraum und sickern erst noch durch in Schichten wie die katholische Kirche. Und ich hoffe, dass ich auch zusammen mit den anderen jungen Synodalen da eine Sprachfähigkeit herstellen kann oder dazu beitragen kann, dass immer wieder daran erinnert wird, dass wir inklusiv reden und auch inklusiv meinen.
Sie haben gerade so fast nebenbei gesagt, jungen Synodalen. Ist es eine Frage des Alters?
Ich denke tatsächlich nicht, dass es eine Frage des Alters ist. Da wird immer gerne polarisiert. Ich sehe auch sehr viele KirchenmitarbeiterInnen, sehr viele Synodale aus unterschiedlichen Altersgruppen, die sich extrem stark dafür einsetzen, dass das passiert, dass wir eine andere Sprache sprechen. Ich denke, bei den U30-Synodalen ist nochmal diese geballte Gewohnheit da, dieses für uns ist das so schon eine ganze Weile und das ist für uns der Status quo und wir sind nicht bereit, den aufzugeben. Ich denke, das ist vielleicht noch der Unterschied.
Warum heißt das Forum eigentlich nicht Gleichberechtigung der Geschlechter?
Ich denke, weil da versöhnliche Titel gewählt wurden oder weil sowas wie Gleichberechtigung der Geschlechter immer noch ein Angstsatz, also eine Angstwortgruppe quasi ist für die katholische
Angst?
Kirche.
Für wen Angst? Wer ist da die katholische Kirche, die Angst hat?
Ich denke vor allem die Machtstruktur, die sich darauf stützt, dass die Geschlechter nicht gleichberechtigt sind, dass keine Chancengleichheit besteht. Das ist eine Angst vor Rom, aber ich denke, das ist auch in vielen Fällen ein individueller Machtanspruch, eine individuelle Angst vor Machtverlust.
Vor 10 Jahren, nach dem Missbrauchsskandaljahr, so will ich es mal nennen, 2010, gab es einen sogenannten Gesprächsprozess. Da ging es auch um Reformen. Da haben auch Bischöfe mit Laien über Reformen gesprochen. Die Themen sind ähnlich denen von heute. Es wurde viel Papier produziert, aber es gab kein fassbares Ergebnis, auch nach Jahren nicht. Sie waren damals nach meinen Berechnungen 14, 15 Jahre alt. Was haben Sie davon mitbekommen?
Ich habe davon damals gar nichts mitbekommen. Also ich komme auch ursprünglich aus Südostsachsen, aus der tiefen katholischen Diaspora sozusagen. Das war einfach kein Thema bei uns. Bei uns war auch diese harte Diskriminierung kaum Thema. Also ich habe selten offenere Gruppen getroffen als meine Jugendgruppe. Also war das für uns eine ganz andere Welt, diese Strukturen.
Ist vielleicht ganz gut, nicht so viel davon zu wissen, denn das erspart manche Frustration, dachte ich so. Auf der anderen Seite schreiben Sie in Ihrem Buchbeitrag, dass Sie sich angewöhnt haben, ohnehin nicht zu viel zu erwarten. Was erwarten Sie jetzt 10 Jahre nach dem Gesprächsprozess oder um noch weiter zurückzugreifen, 50 Jahre nach der Würzburger Synode, die ja auch ganz ähnliche Themen hatte wie der synodale Weg?
Ich hoffe, also im Sinne von Erwartung, ich hoffe, dass es was bringt. Also ich hoffe, dass endlich eine Einsicht kommt, und zwar eine ehrliche Einsicht, die nicht nur ein, ah ja, wir haben da vielleicht eventuell nicht ganz richtig gehandelt Einsicht, sondern eine, wir haben uns hier an vielen Menschen schuldig gemacht und wir verpflichten uns dazu, das ab jetzt zu ändern und strukturell wirklich einen Lernprozess anzustoßen, der es unmöglich macht, wieder zurückzukehren in die Routine, die diesen Skandal hervorgerufen hat und die sich nicht beschäftigen will mit Reformüberlegungen.
Ihr Statement vor einem Jahr war auch deshalb so auffallend, weil Sie ganz klar daran erinnert haben, weshalb sich die 230 Menschen da treffen, nämlich wegen des massenhaften sexuellen Missbrauchs. Was meinten Sie mit Verein der Täter und mit struktureller Sünde?
Mit struktureller Sünde wollte ich verweisen auf die Befreiungstheologie, die hauptsächlich aus Lateinamerika kommt und in der darauf verwiesen wird, dass Kirche nicht auf der Seite der Machthabenden stehen sollte, sondern auf der Seite der Unterdrückten. Und überall, wo die Machthabenden die Unterdrückten unterjochen, ist das eben eine strukturelle Sünde, eine Sünde, die sich systemisch äußert und systemisch zeigt. Und wenn das nicht anerkannt werden möchte, würde ich meinen, dass es sich um einen Verein der Täter handelt, der auch darauf sitzen bleiben möchte.
Da schließen Sie die Laien mit ein?
Ich denke, da gibt es verschiedene Abstufungen. Ich würde sogar sagen, dass ich mich damit einstufe, wenn ich Teil der katholischen Kirche bin. Ich arbeite ehrenamtlich für die katholische Kirche im synodalen Weg. Ich bin Teil dieser Struktur und ich denke, alle sollten sich darüber bewusst sein, die in der katholischen Kirche sind, dass sie damit diese Struktur direkt oder indirekt befördern, zumindest daran teilhaben und dafür verantwortlich sind, dass Veränderung herbeigeführt wird.
In meiner Wahrnehmung war es so, dass ein Unbehagen spürbar war unter den Synodalen und Synodalinnen, über dieses Thema sexualisierte Gewalt zu sprechen. Es ist leichter, über Reformen zu sprechen, über das, was man vorhat, wovon man träumt, als über das, was es aufzuarbeiten gilt. Bezog nicht Ihre Wortmeldung genau daraus die Wucht, dass Sie es so klar angesprochen haben?
Ich denke, die Wahrnehmung ist teilweise korrekt. Es gab aber auch auf der ersten Synodalversammlung neben meinem Statement andere Statements, die ganz klar diesen Zustand angesprochen haben. Es war zum Beispiel von Trauma die Rede, es war davon die Rede, dass eingesehen werden muss, dass das ist ja, wovon wir ausgehen. Das System, in dem das möglich ist, in dem das begünstigt wird, und mit das meine ich sowohl die sexualisierte Gewalt als auch jede andere Form von Machtmissbrauch, als auch die Vertuschung desselbigen. Das ist alles gut möglich innerhalb dieses Systems. Und ich fand, es wurde oft angesprochen, aber es wurde eben auch oft relativiert, wie zum Beispiel in dem Statement von Bischof Voderholzer.
Der hat ja die MHG-Studie, also die Studie, die die Deutsche Bischofskonferenz selbst in Auftrag gegeben hat und 2018 veröffentlicht hat, nochmal in Zweifel gezogen. Auffallend finde ich nach der Lektüre der verschiedenen Beiträge in dem neuen Buch zum Synodalen Weg, dass so ein, ja, ich sag mal, wohltemperierter Grundton herrscht. Es ist niemand dabei, der einen Bischof zur Rede stellt, zur Rechenschaft zieht. Sind Sie immer noch einsam in dieser Klarheit? Ich könnte auch fragen, sind Sie zornig?
Ja, ich bin zornig. Ich bin sehr wütend.
Worauf?
Darauf, dass ich, also ein System, das sich seit Jahren darüber bewusst ist, dass da viel Schlimmes passiert in dem System und das seit Jahren sich dahinter zurückzieht, die frohe Botschaft zu verkünden. Und das alles im Namen von irgendjemanden durchzieht. Ich bin auch wütend, wenn ich zum Beispiel lese, dass der Titel des Buches in Frage gestellt wird, so unter dem Motto, naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine letzte Chance ist, weil letzte Chancen, das ist was Endgerichtliches oder ähnliche Sachen stehen ja unter anderem in dem Buch. Das macht mich schon wütend, weil es so ein diplomatisches Reden ist, hinter dem sich Feigheit versteckt, meines Erachtens.
Woher kommt die Feigheit, von der Sie sprechen?
Ich denke, diese Feigheit kommt daraus, dass Angst sehr viel vorhanden ist. Also ich denke, Angst ist tatsächlich in allen Strukturschichten der katholischen Kirche vorhanden. Angst vor Veränderung, Angst vor Machtverlust, Angst vor denen, die Macht haben. Also existenzielle Angst teilweise auch einfach. Und es macht mich sehr wütend, dass so ein Prozess angefangen wird, aber ohne die Bereitschaft, sich dieser Angst zu stellen. Ohne die Bereitschaft, ernst zu nehmen, was bereits an Leid zugefügt wurde, ohne die Bereitschaft, wirklich weiterzugehen. Teilweise sehe ich das jedenfalls.
Nun ist es im Moment so, dass viel über das Thema sexualisierte Gewalt gesprochen wird, weil sich die Blicke auf den Erzbischof von Köln ja vor allem richten, auf Rainer Maria Wölki. Was wünschen Sie sich da? Wie sollten sich Laien, Katholikinnen, Katholiken verhalten?
Verhalten ist eine interessante Formulierung. Ich denke, dass sich schon sehr viel aus meiner Sicht richtig verhalten wird. Also es muss eine Aufklärung gefordert werden. Allerdings natürlich nicht nur vom Erzbischof von Köln, sondern von den Bischöfen insgesamt, also von jedem Einzelnen. Das passiert an zu wenigen Stellen, dass da eine tatsächlich ernsthafte Aufklärung angestrebt wird. Und ich würde mir wünschen im Verhalten, dass wenn sowas bekannt ist, und es ist bekannt, also wir wissen es einfach, das ist auch etwas, was mich stört in der Synodalversammlung, dass wir da sitzen, als ob nicht alle anwesend wären, die da in die Verantwortung zu ziehen sind.
Und das, dann gilt ja, es, dass man so tut, als wäre das was, was irgendwie außerhalb steht, was die Bischöfe nicht persönlich betrifft.
Genau.
Oder die sind ja alle dann anwesend. Ne? Das ist eine Besonderheit des synodalen Weges, dass also die Bischöfe, also Erzbischöfe, Bischöfe, Weihbischöfe zu 100% repräsentiert sind.
Genau. Und das sollen sie ja auch, weil von ihnen am Ende die Tragweite der Beschlüsse des synodalen Weges abhängt. Und ich denke mir, wenn das klar ist, dass die alle anwesend sind und wenn dann trotzdem Äußerungen wie zum Beispiel von Bischof Voderholzer kommen, wenn dann trotzdem nicht genügend Bereitschaft zur Aufklärungsarbeit und auch zu Konsequenzen der Aufklärungsarbeit gezogen wird, dann hoffe ich, dass das vielen Gläubigen, auch vielen LaiInnen das Signal dazu gibt, dass es Zeit wird, einfach an der Stelle zivilen Ungehorsam zu leisten, einfach an der Stelle zu sagen, nein, es geht nicht so weiter. Wir entziehen Menschen, die sich weigern, das zu tun, die Autorität, uns zu sagen, was wir zu tun haben.
Denken Sie, dass Sie aufgrund der Diskriminierungserfahrung, die Sie am Anfang unseres Gesprächs geschildert haben, sensibler sind für das Leid von anderen?
Das denke ich schon. Also ich denke, ich bin generell sensibel für das Leid von anderen. Also ich bin davon sehr tief betroffen. Seelisch, ich finde, das sollte für alle ChristInnen auch ein bisschen der Fall sein. Vor allem für Menschen, die in Leitungspositionen sind. Die sollten nicht da sitzen können und nicken können und sagen können, oh, das tut mir aber leid, und nichts spüren. Also ich finde, das sollte ein Merkmal von Führungspersonen sein, dass die Unterdrückten wahrgenommen werden und ernst genommen werden in ihrem Leid.
Das lässt sich allerdings nicht verordnen.
Das stimmt, aber es wäre ein guter erster Schritt, wenn das zugelassen werden würde von den jeweiligen Personen. Besonders in einer Institution, die unglaublich fokussiert ist auf Schuld und auf Sünde.
Sie haben vorhin den Titel schon angesprochen. Letzte Chance, also Synodaler Weg, letzte Chance, so heißt das Buch, zu dem Sie einen Aufsatz beigetragen haben. Katholische Menschen sind geduldig, wie die Liste der ergebnislosen Reformkonferenzen zeigt. Nach der letzten Chance kommt ja immer noch die allerletzte, die allerallerletzte und die allerallerallerletzte Chance. Also ist es die letzte?
Aus meiner Sicht vielleicht, wie ich auch geschrieben habe, vielleicht die letzte Chance, um wirklich die, die noch Hoffnung auf Veränderung haben, zu hören, bevor sie eben die Hoffnung verlieren oder sich von der katholischen Kirche emanzipieren.
Emanzipieren heißt, sie gehen in die Freiheit.
Ja, in die Freiheit ist hier, ja, ich denke, in die Freiheit ist hier angemessen. Also sie verlassen die katholische Kirche und ich muss sagen, dass ich finde, dieser Schritt ist zu 100% nachvollziehbar und ist auch ein Schritt, den ich halt immer wieder in Betracht ziehe.
Divers katholisch zornig, Mara Klein. Das erwähnte Buch Der synodale Weg, letzte Chance, ist im Bonifatius Verlag erschienen. Ich bin Christiane Florin, danke fürs Zuhören und danke fürs Mitdenken.